Jetzt lass mich doch mal auslesen. Der Literaturpodcast vom Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
Antje Flemming ist bei mir. Mein Name ist Thomas André. Eine neue Ausgabe von Jetzt lass mich doch mal auslesen. Antje, was haben wir heute auf dem Plan? Was besprechen wir heute?
Einen wunderschönen guten Tag. Wir besprechen heute den Roman Gelb, auch ein schöner Gedanke, von Nefeli Kavouras. Erschien im Kiepenheuer und Witsch Verlag. Eine Hamburger Autorin. Ein Debütroman.
Was haben die im Verlag wohl gesagt, als Nefeli, die wir ja beide kennen, du noch etwas besser als ich, die, glaube ich, genaue Vorstellungen hat oder eine Idee hat, die hat bestimmt diesen Titel, auf den ist sie selbst gekommen, gehen wir ganz stark von aus. Aber ich würde mich interessieren, was hat der Verlag dazu gesagt? Ich finde den Titel sehr poetisch, sehr schön, auch passt das Buch, das müssen wir beschreiben, das Cover ist gelb gehalten ein bisschen, aber ist auch ein bisschen verrätselt, psychedelisch fast. Aber der Titel Gelb, auch ein schöner Gedanke. Er gefällt mir eigentlich immer besser. Aber ich weiß nicht, ob sie den Verlag so toll fanden.
Also, du hast ja schon gesagt, ich kenne Feli gut, bis sehr gut. Ich weiß, dass der Text sehr, sehr viele verschiedene Titel hatte. Ich glaube nicht genau, dass der von Nefeli ist. Es ist eher so eine Art Zusammenarbeit. Ich kannte den Roman sehr lange unter dem Titel Centaur.
Ja, stimmt. Das wusste ich übrigens auch schon.
Und
das.
Noch vorher hieß er mal Wann stirbt Georg? Und dann sind wir doch schon mittendrin genau. Im Thema.
Genau. Über den Titel Centaur, ich glaube, vielleicht sollten wir, wenn man das Buch gelesen hat, weiß man, warum der Roman vielleicht so fast gehießen hätte. Ich würde aber mal sagen, vielleicht diesen Plot-Twist, vielleicht verraten wir den gar nicht so ganz. Aber da kommen wir später drauf.
Ich glaube nicht, dass man über das Buch sprechen kann, ohne den Plot-Twist zu verraten. Zumal der ja schon relativ früh, also in der Mitte des Buches.
Das stimmt, passiert. Aber hast du zufälligerweise, du bist ja auch Abendblatt-Abonnent, hast du meine Rezension gelesen?
Ich glaube schon.
Da weißt du was? Dann ist dir aufgefallen. Ich habe es tatsächlich nicht verraten. Aber fangen wir erstmal an, nochmal drei Rollen zurück. Um was geht's in dem Buch, Antje?
Es geht, wie der mittlere Titel schon gesagt hat, oder der letzte Titel, um das Sterben von Georg. Georg ist ein Ehemann und Familienvater und der Roman wird aus den Perspektiven seiner Frau Ruth und seiner 15-, 16-jährigen Tochter Lea erzählt. Und das Problem mit Georg ist, dass er seit langem sehr schwer krank ist, aber nicht sterben kann oder will oder darf.
Er hat mehrere Krankheiten. Ich würde ihn so altersmäßig so zwischen 60 und 65, wird mal beschrieben als später Vater, er ist relativ spät Vater geworden. Für die 16-Jährige ist das natürlich nicht leicht. Das Sterben des Vaters ist nie leicht, aber sie ist noch sehr jung, sie ist in der Pubertät, sie ist sehr lebenshungrig, sie ist sehr lebendig, sie möchte leben und sie möchte lieben und wir haben es ja auch gelernt, auch ihr Love Interest Max, heißt er, glaube ich, kennen. Und für sie ist diese leicht morbide Atmosphäre zu Hause, oder was heißt leicht? Der Vater ist eigentlich jahrelang im Sterbezimmer, so kann man es fast sagen. Das ist für sie nicht leicht, weil es eigentlich ihrer Lebenslust komplett entgegensteht. Und da kommt es zu manchen Äußerungen von ihr, Mensch, so sinngemäß jetzt, so ganz lapidar, steht so exakt nicht im Buch rum, aber so drin, aber so ungefähr, schon wieder ein Jahr rum, er ist immer noch nicht tot.
Ja, also das ist, die beiden Frauen gehen sehr, sehr unterschiedlich damit um. Also während Ruth sich komplett aufopfert und in dieser Pflege irgendwie total aufgeht und eigentlich für nichts anderes mehr lebt, als eben Georg zu waschen und anzukleiden und zu füttern sozusagen, ist Lea wahnsinnig auf Distanz und findet den Vater unangenehm, findet, dass es riecht in dem Sterbezimmer. Das wird auch immer nur das Sterbezimmer genannt. Und was man irgendwie aber auch verstehen kann, weil sie ist ja ganz am Anfang ihres Lebens und will sich irgendwie abnabeln und will ihr eigenes Leben führen. Und dann kommt es zwischen den beiden auch wirklich zu sehr starken Spannungen. Also die verstehen eigentlich einander gar nicht mehr und können auch überhaupt nicht kommunizieren. Es kommt dann auch im Laufe der Geschichte raus, dass Lea eigentlich eher eine Vatertochter war, dass sie also zu Georg ein sehr gutes Verhältnis hat. Es wird ja sehr viel gekocht in dem Roman, gekocht und gegessen, was sich eben vor allem über dieses Kochen so transportiert hat. Und das ist sehr, sehr gut beobachtet und in einer, wie ich finde, ganz besonderen, einerseits jung und andererseits aber auch so weisen Art und Weise und Sprache aufgeschrieben. Also man hat hier immer wieder Sätze, die man sich eigentlich direkt unterstreichen will und man hat auch Sätze, wo man denkt, ah, stimmt, so kann man das auch verstehen. Also es ist wirklich sehr besonders und sehr überraschend. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich eine Feli gut kenne das und ist, sehr stolz auf sie bin.
Dieses Urteil unterstreiche ich absolut. Das ist ein besonderes Buch. Es ist im dramatischen Präsens verfasst. Mhm. Immer wieder Ich-Perspektive. Die Kapitelüberschriften sind immer sehr interessant oder sind immer sehr direkt. Ja. Und sehr. Lea berührt keine rosa Kanülen, in Klammern mehr. Lea berührt keine rosa Kanülen mehr. Das ist als Kapitelüberschrift.
Kann ich was dazu sagen oder möchte ich was dazu sagen? Also auch hier war die Autorin, hat ihre Buchpremiere im Literaturhaus gefeiert vor nicht allzu langer Zeit. Und da der Abend wurde moderiert von Tobias Rüther, einem Literaturkritiker von der FAZ. Und der hat nach diesen Kapitelüberschriften gefragt. Und interessanterweise, weil die sind sehr ironisch distanziert. Und Nefeli hat gesagt, dass sie sich immer vorgestellt hat, dass Georg die spricht, dass Georg ganz kurz zusammenfasst, was in dem Kapitel passiert. Und das fand ich irgendwie eine interessante Beobachtung, weil die sind ja, die haben ja einen bestimmten Ton. So, lustig. Ruth bekommt Lust auf Fleisch, wo Lea stattdessen ist. Ruth schmeckt nichts.
Aber interessant, dass Georg insofern dann noch doch noch auf andere Art und Weise Einzug in diesen Roman hält, dass er nämlich irgendwie doch selbst noch in der Beobachtersituation ist. Da gibt sie ihm eine Art Power oder Macht, die er eigentlich sonst nicht hat, als jemand, der da einfach nur liegt. Es ist nicht alles chronologisch, es gibt doch manchmal ein paar kurze Rückerinnerungen, in denen sich zum Beispiel erklärt, dass Lea und Georg eigentlich mal eine ganz enge Beziehung hatten, haben sie natürlich irgendwie immer noch. Die Tochter hat halt ihre Strategien, um damit umzugehen, dass ihr Vater dort stirbt.
Und Georg spricht ja auch mal, und zwar auf Seite 89, meldet er sich ja wirklich mal zu Wort.
Stimmt.
Und das fällt aber komplett raus aus dem Rest des Textes. Das ist nämlich so eine Art Gedicht. Und in dem Gedicht kommt auch die titelgebende Zeile vor. Gelb, auch ein schöner Gedanke.
Ist das die Stelle, die du dir ausgesucht hast?
Nein, haben mir eine andere Stelle ausgesucht. Aber sollte ich nicht den Anfang eigentlich lesen?
Jetzt haben wir fast vergessen, diesmal den Anfang.
Ja, genau. Das ist jetzt sozusagen so eine Art Prolog und heißt das danach. Die Beerdigungsgäste sind gegangen und wir wissen nicht, was wir mit den Kuchenresten anfangen sollen. Wir haben immer nur bis hierher geplant, nie weiter. Wir wissen nicht, wie das geht, ein Leben ohne Georg. Wir finden es gut, dass es ein neues Leben gibt für uns. Wir denken darüber nach, was Georg alles war. Ein Vater, ein Ehemann, ein Architekt, Pflegestufe 4, ein anderes Wesen, ein Sterbender, ewig nicht Sterbender, ein Tier, ein Unmensch, ein tröstliches Gemüt. Wir fragen uns, ob es bei seiner Verwandlung auch um unsere eigene Verwandlung ging. Und wenn ja, wer sind wir geworden? Das fasst den Roman auf eine sehr gute Art und Weise zusammen. Ich weiß nicht, ob diese Stelle, ob es die schon immer gab oder ob sie vielleicht so, wie man ganz am Ende der Masterarbeit noch schnell die Einleitung schreibt, das nach vorgesetzt wurde. Tatsächlich weiß ich überhaupt nicht. Aber hier, also Thomas, ich muss sagen, es passiert hier was im Roman und wir müssen drüber reden. Mhm. Auf der Veranstaltung wurde eigentlich die Hälfte der Zeit darüber geredet.
Was diesen Roman besonders macht, der ist ein bisschen auch ein Coming-of-Age-Roman, der ist ein Roman über das Sterben, ist auch ein Pflegedrama sozusagen, man kann viele daraus ziehen, aber es ist alles, nichts davon ist für mich irgendwie so wirklich mega so dominant, dass ich sagen würde, es ist jetzt ein klarer Themenroman und die Autorin möchte das und das sagen. Es fügt sich poetisch, es hat einen Sog und es ist alles gut und alles schön und hier auch die Beziehungen von jungen Leuten zueinander. Das ist Nefeli Cavour ist eine ganz tolle Beobachterin. Aber was dieses Buch speziell und ganz besonders macht, ist eben dieser Twist, dieser übernatürliche, dieses Mystery-Ding fast. Du hast es erwähnt.
Die Verwandlung.
Die Verwandlung. Ja, bisschen Kafkaesk natürlich. Was passiert denn da, liebe Antje?
Nefeli wollte, glaube ich, einen Preis ausloben, immer wenn Kafkaesk im Zusammenhang mit ihrem Roman gesagt wird. Also, Georg verwandelt sich in ein Pferd. Ich kann es nicht besser zusammenfassen.
Das ist so gut kunstvoll gearbeitet und vielleicht liegt es an mir, oder ich habe es vielleicht vergessen, habe es gemerkt und jetzt habe ich es vergessen. Ist er das Pferd, als er dann stirbt? Oder ist das irgendwie ne, so eine Idee als
Eckig. Nein, es wird ein reales, realistisches, großes, riesiges Pferd, was auf einmal in diesem Zimmer steht.
Genau. Und das ist.
Es
und
dann, ist nicht nur die Idee
und dann, eines Pferdes. Und dann später ist er dann auf dem Hof auch. Und
er
ist
wird dann auf den Gnadenhof transportiert. Gnadenhof, genau. Da kommt dann praktisch die vierte Person rein in diese Gruppe. Das ist die Besitzerin oder die Betreiberin dieses Gnadenhofs, zu der auch die beiden Frauen jeweils eine enge Beziehung entwickeln, aber ganz unterschiedlicher Art und
Weise. Ein Riesending, eine tolle Idee, etwas ganz...
Eine mutige, krasse Idee.
Ja, so muss man es auch sagen, weil jemand, ich empfehle, also der Tod ist nun mal leider ein allgegenwärtiger Moment in unser aller Leben, ein sehr sinnloser Satz, den ich gerade gesagt habe, aber der Tod beschäftigt uns in irgendeiner Art und Weise, er gehört eben dazu und man könnte auch sagen, ich würde dieses Buch trotzdem Menschen auch empfehlen, die jetzt, bei denen das Thema halt gerade aktuell ist in irgendeiner Form, trotzdem könnte der ein oder andere sich da ein bisschen verschreckt fühlen, aber nur am Anfang, es geht ja trotzdem mit dem Thema Tod, wird trotzdem weiterhin würdevoll umgegangen, so würde ich es jetzt mal behaupten.
Ich lese mal ganz schnell meine Stelle vor,
sehr gerne.
Weil das beschreibt halt mal den Papa oder auch das Pferd. Oder das Papa-Pferd, wie es am Ende heißt. Genau. Papa hat ein dunkelbraunes Fell. Es glänzt, das erkenne ich sogar in der Dunkelheit des Sterbezimmers. Die Mähne ist schwarz, leicht zerzaust und hängt ihm ins Gesicht. Ich will ihn direkt bürsten. Er riecht warm und nach Tier, aber auch irgendwie milchig und so gar nicht eklig. Ich halte ihm die Hand hin und warte, ob er seinen Kopf nach mir streckt. Und tatsächlich, die Nase, nennt man das Nüstern, kommt näher. Die Berührung kitzelt an meinen Fingerspitzen. Ganz weich fühlen sich die einzelnen Haare an. Papa guckt mich mit großen Augen an und ich erkenne die Augen. Sie haben mich lange nicht mehr angesehen. Vielleicht zuletzt, als ich ein Kind war. Dabei war er die ganze Zeit da. Ich verstehe das nicht so richtig, aber ich erinnere mich, wie ich klein war und wie ich im Wald nach Papa rief und er direkt auf mich zugerannt kam. Also es passiert halt dann Folgendes. Georg ist jetzt ein Pferd und Ruth kann damit überhaupt nicht umgehen. Sie ekelt sich, sie will dieses Tier weghaben. Sie nennt ihn auch immer nur den Gaul. Und Lea nähert sich ihm total an. Also Lea kommt super gut mit dem Vater in der neuen Gestalt zurecht und die Mutter gar nicht.
Ich finde,
also es verändert sich komplett.
Ich finde das interessant, dass Nefeli Kavouras, die ist, glaube ich, wie alle sind, Nefeli wird 30 bald, ist 29 oder so. Mhm. Also noch ein junger Mensch, der bemerkenswerten Zugriff hat, aber auf oder einen Blick auf verschiedene Generationen. Das ist alles auch sehr
sehr einleuchtend.
Sehr einleuchtend.
Na, man kann das nachvollziehen.
Die Mutter hängt sehr an dem Vater, sitzt da wie ein Buddha im Sterbezimmer, so heißt es oft. Man wünscht aber dieser Frau auch, dass sie auch so Distanzstrategien manchmal entwickelt. Und in dem Moment, in dem er dann ein Pferd wird, dann löst sich die Mutter irgendwie von ihm und denkt dann auch ein früheres Love Interest von ihr und in ein anderes Haus zu ziehen. Für sie ist es irgendwie eine Befreiung. Mhm. Und das ist ein, ja, das nimmt man auch als Leser als Befreiung wahr.
Sie kann sich befreien und Lea wiederum kann irgendwie Abschied nehmen.
Kann Abschied, genau.
Und das ist eine gute Art und Weise.
So. Allein, man kann über das Buch, das ist ein Buch, das ich mir wunderbar auch in jedem Lesekreis vorstelle, auch im Deutschunterricht, keine Ahnung, weil es ist so, es lädt auf sehr barrierelose Art ein, über diesen Inhalt zu reden, der so ein bisschen verrätselt ist.
Ja, über das Sterben und es macht auch so, also es nimmt einem auch so die Angst irgendwie, auch nicht nur die Angst vom Sterben, sondern auch die Angst, über das Sterben zu reden. Das ist ja oft so ein Tabu. Also ich weiß gar nicht zum Beispiel, ob deine Eltern jetzt noch leben, meine sind beide schon tot und ich habe auch so das Gefühl gehabt, dass man halt, dass die Leute auch gar nicht wissen, wie sie einen ansprechen sollen. Und ich hätte gerne einfach nur mal erzählt, ach, das war so und geht's jetzt irgendwie scheiße oder aber will trotzdem, es muss ja trotzdem weitergehen. Aber es ist so ein Schweigen über diesem ganzen Thema.
Genau. Ne?
Über alles, also ich meine zum Beispiel, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, wirst du durch 100.000 Kurse darauf vorbereitet und übers Sterben ist halt einfach, gibt es halt nichts Vergleichbares.
Das, genau.
Es ist exakt, denk ich mal, wahrscheinlich gibt es auch sowas, aber zumindest nicht in dem Maße, wie das in die Welt kommen vorbereitet
genau. Sterben wird. Genau, Sterben ist irgendwie ein Tabuthema und dieses Tabuthema wird in diesem Buch auf hochinteressante Art und Weise angegangen, auf nah, das Buch, das Thema ist sehr nahbar, ist nah bei den Menschen, klingt jetzt alles nach Sonntagsrede oder so irgendwas. Man muss auch von Literatur übrigens nicht verlangen, dass sie immer ganz nah bei den Menschen ist. Dieses Buch ist es aber auf ganz spezielle und ganz geschickte Art und Weise. Ich lese eine Stelle vor, die passt ganz, ganz gut. Du hast diese Stelle gelesen, eben wo, nach der Verwandlung. Und ich bin jetzt nochmal bei der alten Lea, die für die ihr Vater und diese ganze Situation, die damit sehr fremdelt. Lea will es weit weg und warm. Ich hasse die Tatsache, dass das Jahr bald vorüber ist und mein Vater noch immer lebt. Mein Vorsatz fürs nächste Jahr: halbweise werden. Max dazu überreden, mit mir an einem Austauschprogramm teilzunehmen in Mexiko oder so, weit weg und warm. Ich sitze bei Max' Familie am Esstisch und alle lachen über einen Witz. Ich habe Rotwein getrunken. Ich hasse Rotwein. Wer trinkt denn auch schon gern Rotwein? Max' Mutter serviert selbstgemachte Focaccia und Artischocke aus dem Ofen. Ich kenne die nur aus der Dose. Ich wusste gar nicht, dass die so riesig sind und nussig schmecken. Alles sieht wie aus einem Kochbuch aus. Es gibt sogar Stoffservietten. Das ist doch auch irgendwie ungerecht, wie die hier sitzen und ein gutes Leben führen. Es ist sogar noch ungerechter, dass sie so nett sind und mich zu sich einladen und dass Max' Mutter immer nach meiner Mutter fragt. Meine Mutter würde gar nicht auf die Idee kommen, nach Max' Mutter zu fragen. Vielleicht auch, weil meine Mutter anderes im Kopf hat. Max fragt, ob ich Nachschlag möchte. Und am liebsten würde ich sagen: Bist du dumm? Ich habe noch ein Focaccia auf meinem Teller. Aber ich schüttle den Kopf. Ich passe hier nicht rein. Er nimmt meine Hand, aber ich ziehe sie weg. Also, das ist ein bisschen so die
trotzdem. Das ist auch ein Roman über Klassenunterschiede,
ja,
in dem Sinne, ne?
Oder ein bisschen auch so abstoßend sie das zu Hause irgendwie findet und so wenig sie damit zurechtkommt. Sie hält zu ihren Leuten. Sie kann mit dieser Harmonie, mit diesem alles ist gut, wir sitzen hier zusammen und essen Focaccia, damit kann sie nichts anfangen. Sie möchte dann fast die Disharmonie zu Hause haben, die übrigens gar nicht immer so war. Die haben ja auch gekocht und schön und gut gegessen. Und das hat mich auch ein bisschen berührt, dass sie weiß, wo sie hingehört. Das ist irgendwie dann doch auch ja irgendeine Art von Familienroman natürlich.
Ja, ja.
So würde ich sagen. Sag ganz klar, dieses Buch muss am Ende des Jahres bei sämtlichen Debütpreisen eine Rolle spielen.
Sie ist ja auch schon bei dem Debütpreis der Lit Cologne jetzt im März nominiert.
Sehr zu Recht.
Also Nefeli hat auch viele Lesungen jetzt. Also ist schon ein großes Interesse liegt auf diesem Buch. Und ja, das hat sie in jeder Hinsicht erwähnt. Also wir können ja noch ein bisschen über die Autorin nochmal sprechen. Jetzt haben wir schon über das Buch gesprochen. Also Nefeli Cavouras spielt einfach in der Literaturszene in Hamburg eine große Rolle. Sie hat auch ihren eigenen Podcast, Lachsbranch heißt der, zusammen mit Anselm Neft.
Ja.
Und sie ist die Kuratorin der Literaturaltonale, arbeitet im Mayrisch Verlag. Also sie ist eine sehr,
moderiert
sehr umtriebige,
häufig.
Moderiert sehr viel, genau, sehr umtriebige Person, wo man sich fragt, wie schafft ihr das alles mit ihren jungen Jahren? Und ja, wie gesagt, ich kenne sie schon seit 10 Jahren und habe das also so ein bisschen mitverfolgt, diese Autorinwerdung, wobei ich sagen muss, das war irgendwie immer klar, dass sie Autorin ist. Das war auch schon mit 20 klar und das war ihr wahrscheinlich auch schon mit 12
klar. Du kennst sie etwas besser. Sie stammt ja ursprünglich, ist glaube ich Bambergerin, aber schon ewig in Hamburg.
Seit 10 Jahren ist sie in Hamburg.
Ja, ihre Eltern, glaube ich, beide in Griechenland geboren. Und da ist auch, ja, auch ihre Vita ist definitiv nicht uninteressant. Ich kenne sie schlechter als du, aber als ich sie mal traf, war ich dann ein bisschen überrascht.
Hast du nicht auch ein Porträt über sie geschrieben?
Genau, und da hat sie dann erzählt, dass sie eben diesem Roman und so. Und da habe ich aber dann auch in dem Moment auch gedacht, ja, das passt irgendwie.
Nein, war immer klar. Also wir haben auch, wir geben ja das Jahrbuch für Literatur, den Hamburger Ziegel raus, Jürgen Abel und ich und Dirk Hertrampf jetzt. Und da waren die viele auch mit Erzählungen drin und die waren immer sehr, sehr gut und sehr besonders. Und das war immer klar, dass, also da ist eine Autorin, ne, bei all dem, was sie sonst noch so gemacht hat, was Autorinnen natürlich auch machen müssen heutzutage, ja, um sich irgendwie über Wasser halten
eine zu können. Eine bemerkenswerte, ne, junge Frau, sage ich, ganz altväterlich.
Nee,
von
ich bin ja auch ein bisschen stolz.
Ja, kannst du auch sagen. Du sprichst ja immer, du
bist lieber noch so als große Schwester.
In deiner Rolle, deines alten Jobs, bevor du Literaturchefin wurdest, warst du ja hier in Hamburg eben als Literaturreferentin, warst eigentlich das wichtigste Anliegen von dir, Autorinnen und Autoren und nicht nur den ganz Jungen, wie Nefele, sondern eben allen, denen irgendwie bei der literarischen Produktion zu helfen und denen das alles so auch ein bisschen mit Literaturpreisen und Stipendien und so. Und deswegen, Jürgen Abel, du hast ihn eben genannt, ihr habt die Szene schon ganz gut im Blick. Ich auch irgendwie, weil ich ja hier als Hamburger Literaturredakteur sozusagen auch mir die Leute immer so angeguckt habe. Und bei Nefeli muss ich eben auch sagen, das ist sehr, sehr vielversprechend. Und
also Thomas und ich, du und ich, wir werden sagen, wir waren dabei gewesen, ganz am Anfang.
Ja.
Deutscher Buchpreis,
Bühnepreis,
wer weiß noch, was kommt hier in den nächsten Jahren. Der hat noch lange Zeit.
Das wäre sehr, sehr schön, wenn es genau so kommt. Ich würde Sie fragen, dieser Plot-Twist, von dem wir jetzt ein bisschen gesprochen haben, der Vater, das Papa-Pferd, ob der tatsächlich von Anfang an da war oder ob der sich in den Roman geschlichen hat, weil sie irgendwann dachte, okay, ich möchte eine Geschichte über das Sterben, über was macht das mit einer Familie schreiben, mit einer jungen, mit einer Teenager-Heldin. Aber irgendwie, ich brauche noch was. Es muss irgendwie, ob das von Anfang an da war oder ob es erst gekommen ist.
Ich würde sie einfach fragen, wie es jetzt weitergeht. Also ich weiß, sie schreibt schon am zweiten Roman und würde da gerne mehr hören, worüber der sich dreht.
Ich bin mir ganz sicher, dir wird es auch erzählen, nicht jedem, dir schon. Was nehme ich mit von der Lektüre? Ja, also aus einer Leselaune heraus, die man ja auch oft mal so hat. Manchmal, du hast es eben gesagt, das passt ganz gut. Manche Sachen sind mir zu morbid oder so in manchen Situationen. Ja, wenn man auch selbst einen kranken Vater hat oder so irgendwas. Die Einstiege kommen näher, so heißt es ja oft. Und vielleicht hätte ich, am Anfang habe ich vielleicht durchaus gedacht, ja, muss das Thema jetzt sein. Und dann hat sie es aber auf so eine Art und Weise gemacht, dass dieser Roman, der übt eine so spezielle Anziehungskraft aus.
Das wurde ja auch in Klagenfurt, wo sie ja übrigens auch letztes Jahr eingeladen war, beim renommierten Bachmann-Wettbewerb, wurde da auch gesagt, hat sie als Zweite gelesen, dass da war sich die Jury eigentlich einig, dass man so noch nie man hat noch nicht solche Texte übers Sterben gelesen, wie sie da rangeht, mit dieser Leichtigkeit und Weisheit.
Und das nehme ich mit eben, dass ich plötzlich auch noch von so einem Roman so überrascht werden kann, bei so einem ernsten Thema.
Und ja, du? Ich nehme mit, dass halt Trauer und Sterbebegleitung, dass das was sehr Individuelles ist und dass es einfach wichtig ist, darüber zu reden oder es eben sogar aufzuschreiben in dem Falle. Mhm. Ich gebe übrigens 10 Punkte.
So, dafür ist das da. Ich gebe sehr starke 9 Punkte. Das war die aktuelle Folge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben gemerkt, Nefeli Kaburas ist eine wirklich vielversprechende Autorin.
Wir sind begeistert.
Absoluter Lesetipp. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke, tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.